Kaffee, Kippe, Lederjacke.
Ja, hallo, 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 hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee, Kippe, Lederjacke. Und ich darf euch begrüßen, weil wir haben nämlich heute wieder die, die möglicherweise das schon kennen, werden wissen, was für ein Tag heute ist. Heute ist der internationale Safer Internet Day. Der internationale Safer Internet Day. Und es hat ein bisschen gute Tradition, dass wir zu diesem Tag eine Folge aufnehmen und uns quasi einen bestimmten Bereich des Internets vornehmen, uns angucken, wie wir das Internet gemeinsam sicherer gestalten können. Und ja, ich habe heute zwei ganz fantastische Gäste bei mir und es ist quasi eine Neuerung dabei. Kaffee, Kippe, Lederjacke, der Podcast über Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und in gewisser Weise arbeitet ihr beide ja mit Menschen zusammen. Und trotzdem das erste Mal, dass ich diese Profession hier bei mir habe. Es geht insgesamt um das Thema Prävention. Und ich darf begrüßen heute, ich darf euch beiden begrüßen. Ich darf die Hamenser Kriminalpolizei begrüßen, aber ich darf in persona begrüßen. Ich darf begrüßen Nicole und ich darf begrüßen Nirk. Dirk. Nicht Nirk, Dirk. Dirk, ja, cool, dass ihr da seid. Ja, sagt mal kurz was zu euch.
Ja, hallo. Ich bin die Nicole Olowski vom Polizeipräsidium Hamm. Ich bin da in der Prävention tätig und freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind. Wie schon erwähnt, ist ja der Safer Internet Tag und der steht ja unter dem Motto Let's Talk About Porno.
Ja, und mein Name ist Dirk Büttner. Ich bin ebenfalls von der Polizei in Hamm und auch in der Abteilung Prävention tätig und jetzt ja seit fast 40 Jahren bei der Polizei.
Krass, krass, krass. Das heißt, hast auch eine umfangreiche Geschichte und Historie wahrscheinlich jetzt auch schon hinter dir, ne?
Ja, das kann man sagen. Man hat schon so einiges gemacht bei der Polizei, von der Streife über die Kripo und jetzt im Bereich der Vorbeugung halt. Das macht sehr viel Spaß.
Ja. Okay, let's talk about Porno. Das ist irgendwie das Thema des heutigen Tages. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was hat die Polizei mit Pornos zu tun?
Also leider sehr viel. Wir beide sind ja, wie gesagt, bei der Prävention tätig. Und sind da mit verschiedenen Bereichen auch betraut. Ich handle zum Beispiel die Themen auch des sexuellen Missbrauchs von Kindern ab und bin da involviert. Und der Herr Büttner zum Beispiel auch die Medienkompetenz. Und von daher haben wir immer wieder Berührungspunkte, weil wir ja auch mit Menschen zusammenarbeiten, präventiv tätig werden. Und das betrifft ja vor allem auch die Zielgruppe Kinder und Jugendliche.
Mhm. Kannst du es vielleicht ein bisschen konkreter fassen? Vielleicht fangen wir vorne an. Was ist Pornografie eigentlich?
Also Pornografie an sich ist ja etwas Menschliches, ne? Es gibt ja Pornografie, genau wie Sexualität ja auch eigentlich zum menschlichen Leben dazugehört. Fakt ist allerdings der, dass ja gerade Kindern und Jugendlichen sexuelle Bilder oder auch pornografisches Material nicht zugänglich gemacht werden soll, um die Kinder und Jugendlichen praktisch zu schützen. Ja. Und da sind wir eigentlich schon in der Materie, weil dazu gehört natürlich heute auch der Umgang mit den Medien. Wie verhalte ich mich im Internet? Und dann sind wir eigentlich schon im Thema, weil im Internet ist alles abrufbar. Mhm. Und da geht es auch teilweise um gewaltpornografische Darstellungen oder tierpornografische Darstellungen, natürlich auch um Kinder- und Jugendpornografische Darstellungen. Und viele dieser Inhalte sind halt viel zu leicht abrufbar. Heißt also, Kinder und Jugendliche werden teilweise konfrontiert. Wir haben es ja auch oft in Schulen, in Klassen, dass dann Bildmaterial in Chats auftaucht oder ähnliches. Ja. Und da wollen wir halt vorbeugend tätig sein und aufklären.
Ja, man kann halt noch sagen, dass früher war es so ein bisschen einfacher. Ne? Also wenn wir so zurückdenken, da gab es diese Videotheken und da gab es einen gesicherten Bereich und man kam nur mit einem Ausweis dorthin. Und das Internet hat natürlich gerade diese Dinge sehr eröffnet. Und insbesondere ist es halt bedenklich, wenn auch, sage ich mal, Jüngere teilweise mit solchen heftigen Sachen zu tun haben oder diese für die zugänglich sind.
Mhm. Das heißt, der Zugang zu Pornografie ist irgendwie in unserer medialen oder durchtechnologisierten Gesellschaft quasi leichter geworden, während, früher irgendwie noch Schmuddelheftchen auf dem Schulhof getauscht wurden, die wahrscheinlich irgendwie aus dem Quellekatalog kamen und die Bikini-Abteilung da abgebildet haben, ist das mittlerweile ja irgendwie ein ganz anderer Zugang, ne? Also es gibt so die üblichen Websites, die man irgendwie so kennt und ich habe mal gelesen, glaube ich, jede siebte Website, weiß ich gar nicht genau, ob das jetzt stimmt, ist eine pornografische im Internet. Kann das sein?
Kann ich jetzt so nicht genau beantworten. Wichtig ist für mich einfach, das Internet bietet ja praktisch ungefiltert Inhalte. Mhm. Und wir wissen alle, dass unsere Kinder alle ausgestattet sind mit Handy, Smartphones, Internet, Computer und sie bewegen sich im Internet. Und ich glaube, der Ansatz ist einfach da, dass wir gucken müssen, okay, wo bewege ich mich da eigentlich und was für Gefahren sind da vorhanden? Und darüber müssen wir einfach mal sprechen.
Mhm. Okay, dann sprechen wir drüber, was für Gefahren gibt es denn da?
Ja, vielleicht nochmal zur Pornografie an sich. Wir haben ja gerade schon erwähnt, es gibt die einfache Pornografie. Wir unterscheiden bei der Polizei ja recht schnell auch so in strafrechtlichen Bereichen, ne? Straftatbestände und so weiter. Mhm. Es gibt also die einfache Pornografie und die harte Pornografie. Mhm. Die ist verboten und unterliegt weiteren Bestimmungen. Und dazu zählt nun mal auch die Gewaltpornografie, die Tierpornografie, die Kinder- und die Jugendpornografie. Mhm. Und diese Pornografie gibt es. Und die ist teilweise nun mal auch frei zugänglich. Oder es ist auch so, dass Täter versuchen, diese herzustellen. Und da würden wir nachher vielleicht nochmal drauf kommen, über das Ansprechen von Kindern, gezielt auch im Internet. Ne? Mhm. Also Pornografie ist da und wie vorher gesagt, soll sie ja den Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Aber wir gehen davon aus, sie sind konfrontiert und wir müssen halt schauen, dass wir eingreifen und vorbeugen.
Mhm. Macht das für die Polizei dann irgendwie nochmal einen Unterschied, ob wir dann über die in Anführungsstrichen einfache oder die harte Pornografie sprechen? Also Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Ja, wir sind ganz schnell in relevanten Fällen. Wir Erwachsenen dürfen uns ja mit Pornografie auseinandersetzen. Wenn wir jetzt vom Pornofilm sprechen, den darf ich mir ja anschauen. Kinder halt nicht. Mhm. Und immer wenn dann Darstellungen im Umlauf sind, auf Sticks gezogen werden, in Chats verbreitet werden, wo dann doch jemand im Chat sein sollte, der jetzt noch gar nicht das Alter von 18 Jahren erreicht hat, erfüllt irgendwer dann auch mal ganz schnell einen Straftatbestand. Mhm. Oder ich mache Fotos vielleicht erstmal im privaten Bereich, das ist ja über 14 bei Jugendlichen teilweise dann auch erlaubt. Da wären wir jetzt schon im Bereich Sexting, wo man sagt, komm, wir schicken uns mal ein Bild. Wir raten eigentlich grundsätzlich davon ab, ne, Bildmaterial zu verschicken. Wir wissen aber, dass das sehr populär ist bei Kindern und Jugendlichen, gehört ja auch so ein bisschen zum Entwicklungsprozess dazu, ist auch privilegiert. Man darf das, wenn das einvernehmlich und im gegenseitigen Einverständnis passiert, für den privaten Zweck. Mhm. Also ist jemand 14, der andere 15, die beiden haben sich kennengelernt, man schickt sich ein Bildchen, was vielleicht schon pornografisch ist, wäre es erlaubt. Was dann allerdings nicht mehr erlaubt ist, wäre dann natürlich ganz schnell, ich schicke dieses Bild nach einer Trennung zum Beispiel in die Weltgeschichte, in den Klassenchat, andere sehen es, es kommt zu Mobbing, es liegen Straftatbestände vor. Ne? Weil es dann ganz klar Jugendpornografie teilweise ist oder eine Verletzung anderer Bereiche.
Ja, das, okay, wo macht man da dann die Grenze? Also jetzt habe ich die Polizei jetzt gerade hier so, ne? Und ich denke jetzt, vielleicht an den einen oder anderen Kollegen beispielsweise in einer Schulklasse oder in einer Wohngruppe. Ne? Mal angenommen, man hat irgendwie den üblichen Fall eine WhatsApp-Gruppe und da werden dann Fotos verteilt. Und da kommt eins der Fotos mit rein, die möglicherweise zuerst privat untereinander geteilt worden sind und dann weitergeleitet. Was bedeutet das dann?
Das bedeutet, dass jemand, wenn das Einverständnis nicht mehr vorgelegen hat und es tatsächlich ein pornografisches Bild ist, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise jugendpornografisch, dass der sich dann strafbar gemacht hat, weil er verbreitet Jugendpornografie. Mhm. Wichtig ist auch zu wissen, wenn wir bei Bildern sind, es ist ja generell nicht erlaubt, Fotos von anderen zu fertigen und die irgendwo zu veröffentlichen. Klar. Letztendlich muss ja immer eine Einwilligung vorliegen. Und das habe ich ja schon. Und das Gefühl, was ich habe, ist, die Kinder und Jugendliche wissen es teilweise gar nicht, dass man diese Bilder, die man auch vielleicht einfach so macht, ohne jetzt, dass es einen sexuellen Hintergrund hat, die werden eingestellt, die werden geteilt, die werden verändert. Ne? Und das ist halt auch eigentlich so nicht erlaubt.
Was ich also auch noch feststelle, wenn man in den Klassen ist, ist diese Naivität im Umgang mit den Bildern, dass man meint, man befindet sich in einem Mikrokosmos und dieses Bild geht nicht weiter. Und wenn so ein Bild praktisch dann in den Klassenchat gelangt, ist es nicht weit, dann geht es an der Schule herum. Und von der einen Schule springt es über auf die andere. Ja, also so geht so ein Bild teilweise durch die ganze Stadt. Ja, alle sehen es und ich kann es nicht mehr zurückholen. Und ich kann es nicht mehr löschen. Und das ist vielen halt nicht bewusst, ja, dass selbst ein Bild, was ich im Vertrauen verschicke, eine riesige Verbreitungsmöglichkeit hat. Also wir sagen ja immer, dass es viral gehen kann und ich kann nichts mehr dagegen machen. Ja, also das ist das, was Schüler oder jüngere Leute sehr unterschätzen.
Und da kommt auch irgendwie so einer der Leitsätze des Internets irgendwie mit rein. Ne? Das Internet vergisst nicht. Zumindest hat es die Möglichkeit, dass es niemals vergessen werden kann. So, ne? Und ich als, keine Ahnung, Sozialarbeiter würde halt denken, oder auch als Mensch, der irgendwann selber jung war. Ne? Ich finde, jeder sollte das Recht darauf haben, dass Dinge auch vergessen werden. Jeder sollte ein Recht auf Vergessen haben. Ich will mich doch nicht mein Leben lang daran erinnern, wie ich in der 5. Klasse irgendwas Peinliches gemacht habe. Und ich möchte auch nicht irgendwie, dass sich die ganze Welt daran erinnert, was irgendwie Peinliches passiert ist. Und gleichzeitig, ja, ist das Internet jetzt da und wir wissen, Dinge werden ins Internet geteilt und Dinge, die mir möglicherweise irgendwann unangenehm sein können, könnten jetzt so auf ewig konserviert werden, ne?
Richtig. Vor allen Dingen Bildmaterial kann ja auch verändert werden. Wir sind ja auch in einem Zeitalter der Weiterentwicklung und letztendlich besteht ja da auch die Gefahr, ich teile vielleicht ein Bild, wo ich sage, na ja, das ist jetzt gar nicht weiter schlimm. Mhm. Trotzdem kann das Bild natürlich verändert werden. Und trotzdem sind auch Bilder, die zum Beispiel in Klassenchats geteilt werden, ich spreche jetzt mal von Comics oder Mangas, die dann vielleicht eine sexualbezogene Darstellung sind, die Kinder betrifft, auch Inhalte, die nicht erlaubt sind. Also ich sag mal, Comic, Mangas, das sind ja dann keine authentischen Bilder, das ist nicht real, sondern fiktiv. Ja. Aber wenn diese Darstellung wirklichkeitsnah ist und auch ein wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben soll, darf ich sowas nicht verbreiten. Ne? Mhm. Ich darf es nicht verbreiten, würde mich strafbar machen. Selbst wenn ich sowas besitze und es ist definitiv dann als kinderpornografisch einzustufen, laufe ich Gefahr, dass es zu weiterführenden Ermittlungen kommt.
Mhm. Okay, das bedeutet, wenn ich quasi wieder dieses Beispiel der Klassengruppe nehme, könnte das ja bedeuten, wenn ich irgendwie Schulsozialarbeiter bin oder irgendwie, keine Ahnung, in einer Jugendgruppe unterwegs bin, wir einen WhatsApp-Chat haben und irgendjemand der Teilnehmenden findet es dann witzig, so ein Foto reinzustellen oder möchte irgendwie damit provozieren oder damit auf sich aufmerksam machen oder was auch immer. Und jetzt habe ich diese automatische Download-Funktion bei WhatsApp und ich bekomme das einfach so runtergeladen auf mein Handy. Mache ich mich dann damit strafbar?
Wäre die Frage, was für ein Inhalt? Also wenn ich jetzt automatisch mir etwas runterlade, was ich eigentlich gar nicht haben darf, dann dürfte ja auch schon der es angeboten hat, sich strafbar gemacht haben, weil es ist ja, wie gesagt, Kindern, Jugendlichen nicht zugänglich zu machen. Ja. Und derjenige, man darf es ja nicht besitzen. Kinder, Jugendpornografie darf man auch nicht besitzen. Ja. Wäre also auch gleichzeitig eine strafbare Handlung.
Mhm. Okay, das heißt, da muss man natürlich irgendwie... Ja, da wird's auf einmal so ein bisschen realer, wie schnell das dann gehen kann auch, ne? Also beziehungsweise manchmal muss ich ja noch nicht mal willentlich irgendeine Tat begangen haben und bin im Besitz von irgendetwas, bin im Besitz von möglicherweise Daten oder Datenresten und kann mich damit dann auch schon strafbar machen.
Richtig. Also ich denke, es ist ja oft der Fall, dass diese Unbedarftheit der Kinder und Jugendlichen benutzt wird teilweise, ne? Die wird ja auch sehr schnell missbraucht. Kinder sind ja in so einer Entdeckungsphase oder Erprobungsphase, in der Identitätsfindungsphase und sie wissen oft auch gar nicht, was sie tun. Vielleicht da auch nochmal der Hinweis an die Lehrenden oder die dann betroffen sind beim Klassenchat. Da wird schnell gescreenshottet, ne? Da wird dann schnell Beweismaterial gesichert. Auch da muss ich immer wissen, dass ich mich, wenn ich pornografisches Material dann abfotografiere, selber strafbar mache, weil ich das dann besitze. Mhm. Also empfehlen wir seitens der Polizei also immer, nehmt Rücksprache mit uns.
Ja, ne? Okay.
Wenn sowas im Umlauf gerät in einen Chat, distanziere dich, ne? Distanziere dich unverzüglich, melde es und sprich mit der Polizei über die Art der Sicherung.
Mhm. Okay, das heißt nicht irgendwie erstmal auf eigene Faust losgehen und irgendwie Beweise sammeln und irgendwie tausende von Fotos und Screenshots machen und dann damit losziehen und sagen, ja, das habe ich alles bei meinen Kindern und Jugendlichen, bei meinen Schülern gefunden, weil dann kann der Schuss auch schnell nach hinten gehen.
Genau, insbesondere wenn ich vielleicht meine, ich muss das mal im Kollegium teilen, ne, und um zu zeigen, was so im Moment umgeht. Also da kann man wirklich nur von abraten. Und natürlich ganz gefährlich, wenn es Bilder zum Beispiel betrifft, die unter 14-jährige Personen zeigen.
Ja,
weil das als Verbrechen eingestuft ist. Und da ist wirklich absolute Vorsicht im Umgang, sage ich mal, mit geraten.
Mhm. Okay, Unterschied Verbrechen und Vergehen. Vergehen ist alles mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr und Verbrechen nicht unter einem Jahr. Das heißt, Okay, Moment mal, wenn jetzt nur für mich nochmal, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, es gibt eine Grundschulklasse, wo möglicherweise so ein Foto rumgeht von einer Schülerin, die dann in der Regel ja unter 14 ist, und der Lehrer hat dann diese automatische Download-Funktion in dieser Gruppe, wo dieses Foto rumgeht, Shadow, dann macht sich dieser Lehrer möglicherweise dadurch, durch diese automatische Download-Funktion, ja schon so dermaßen strafbar, begeht ein Verbrechen, dadurch, dass er Kinderpornografie da hat, und könnte möglicherweise nicht unter einem Jahr bestraft werden.
Ja, das muss man natürlich sehr mit Vorsicht genießen. Allerdings ist natürlich auch klar, man kriegt nicht immer alles mit, was sich automatisch auf einem Handy herunterlädt. Allerdings, wenn ich das zur Kenntnis nehme, wenn ich irgendwie den Verdacht habe, da ist etwas auf meinem Handy, was nicht in Ordnung ist, muss ich unmittelbar sofort handeln. Heißt, ich darf mich nicht weiter in diesem Besitz lassen, und am besten ist es, sofort damit zur Polizei zu gehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Unmittelbar sofort zu handeln, denn entscheidend ist hier ein Besitzwille, ja, und eine Verfügungsgewalt. Und wenn ich entdecke, hier ist was, muss ich direkt handeln. Ansonsten sind wir natürlich nicht, ja, bei Gericht hier, sondern wir stellen nur fest, und letztendlich entscheiden wird dann halt eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht. Mhm. Allerdings hatten wir ja neulich auch ein Verfahren, wo es eine Lehrerin gut gemeint hat, ja, und etwas mitteilen wollte, und ja, leider steht die jetzt auch vorm Kadi, ne?
Upsa. Okay, also auch da muss man irgendwie am besten sofort so schnell wie möglich mit, ja, erstmal selber alles löschen und dann mit der Polizei sprechen, oder?
Also wir würden empfehlen, direkt Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, ja, um dann zu klären, wie gehen wir dann am besten vor.
Mhm. Ja, und direkt heißt dann, wenn ich mal einmal kurz reingrätschen darf, direkt heißt dann auch nicht freitags, ich warte mal bis Montag und dann mache ich das direkt, sondern die Polizei ist rund um die Uhr besetzt, 24 Stunden, und das heißt dann auch zeitnah und unverzüglich.
Mhm. Gibt es für solche Fälle vielleicht auch eine Möglichkeit von so einer Art anonymen Beratung oder sowas? So, dass man möglicherweise erstmal nochmal einmal, also ich nehme jetzt mal diesen Fall dieser Lehrerin, ich habe keine Ahnung, um wen es sich handelt, aber denke, ja, vielleicht hat da jemand im guten Willen gehandelt und es möglicherweise
ist, man muss sagen, es war nicht hier bei uns in Hamm, also es ist schon ein bisschen weiter weg gewesen, aber es war dann eine Überraschung, die sie sicherlich nicht gewollt hat.
Ja, und deswegen dachte ich, wie kann man möglicherweise in solchen Fällen, also auch mit gutem Willen, das trotzdem so aufbauen oder sich so nochmal Rat und Hilfe holen, dass man ja am besten sicher da rauskommt.
Also Polizei hat immer ja einen Strafverfolgungszwang, und man muss immer wissen, wenn ich mich dann an die Polizei wende, muss die Polizei auch tätig werden.
Ja, ne? Ja.
Also sollte ich dann, man hat ja im Internet auch viele Möglichkeiten, es gibt ja verschiedene Websites, wo man sich auch informieren kann, und dann muss man halt vielleicht sich erst anderweitig informieren. Mhm. Also wir sind in der Pflicht dann auch, wenn wir von solchen Sachen Kenntnis bekommen, praktisch dann eine Strafanzeige zu fertigen.
Ja, okay, das heißt, wahrscheinlich macht es dann irgendwie Sinn, das vielleicht nochmal mit einem Anwalt zu besprechen oder mit einer Beratungsstelle oder. Ja, und gleichzeitig, klar, dein Tipp, Dirk, irgendwie so schnell wie möglich mit der Polizei daherkommen, um keine Verdunklung da nochmal vorzunehmen, ja, es ist irgendwie ein schwieriges Feld, ne?
Also ein Abwarten wäre, glaube ich, sehr ungünstig.
Ja, ja.
Deswegen, da muss man schnell handeln. Und wie gesagt, wie die Kollegin schon sagte, wenn konkrete Sachverhalte an uns herangetragen werden, dann werden wir auch irgendwie was tun müssen.
Ja.
Und man merkt wohl, dass dieser Paragraph, da ja auch, sage ich mal, viele Jugendliche betroffen sind, die natürlich jetzt vielleicht nicht direkt in den Knast wandern können, ja, dass man da vielleicht nochmal dran schrauben muss. Also auch da sind schon mal, sage ich mal, Bemühungen oder Bestrebungen, um diesen Paragraphen anzupassen. Aber im Moment ist es noch als Verbrechen ausgewiesen.
Mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es auch etwas, was quasi noch gar nicht so unendlich alt ist, ne? Dass das quasi hochgestuft wurde vom Vergehen zum Verbrechen. Ich glaube, das wird jetzt so, helft mir, roundabout 3-4 Jahre her sein oder sowas?
Ich meine, es war 2021.
Okay.
Aber was mir vielleicht auch nochmal wichtig ist, zu sagen, gerade in dem Bereich haben wir auch viele Täter, die dann Jugendliche sind, ne?
Mhm.
Und wir raten oder meiner Meinung nach dürfen die auch nicht stigmatisiert werden, ja. Weil wie vorher schon erklärt, die sind auch oft in einer Findungsphase. Klar, ja. Polizei sagt ganz klar, wenn wir Straftatbestände haben, muss man dann praktisch zur Verantwortung gezogen werden. Aber man darf nicht vergessen, auch Jugendliche agieren mittlerweile so. Wir haben steigende Fallzahlen in den Bereichen, also was das Internet und die Verbreitung von Pornografie angeht. Wir haben also Täter und Opfer und die Konstellationen sind völlig unterschiedlich.
Mhm. Ja. Ja, ich habe gerade auch gedacht, so, ne, also was irgendwie unter Erwachsenen vollkommen in Ordnung wäre, wenn man sich irgendwie im gegenseitigen Einvernehmen Nacktbilder voneinander verschickt, ist so ja in Ordnung. Ab 14 dann habe ich gehört auch. Okay, aber wenn irgendwie Freund oder Freundin 14 ist und der andere Partner, die andere Partnerin 13, dann wiederum nicht, ne? Und dann würde sich quasi die empfangene Person auch gleich wieder strafbar machen. Und dann auch wieder nicht nur mit einem Vergehen, sondern mit einem Verbrechen, wenn ich das richtig geschlussfolgert habe.
Richtig, weil, wie gesagt, unter 14, das sind Kinder und Kinder dürfen praktisch nicht, gehen nicht über die Privilegierung, dass man sagt, okay, man kann sich einfach nämlich dieses Bildmaterial über 14 verschicken. Aber wir generell raten eh davon ab, weil das Problem, was auftritt, ist man getrennt, hat man sich zerstritten, kann auch Wochen später vielleicht so ein Bild wieder auftauchen oder benutzt werden, zu erpresserischen Zwecken Druck aufzubauen, der eine wilde Beziehung nicht beenden. Also wir raten eigentlich davon ab, so ein Bildmaterial zu fertigen.
Ja, das ist, das kennen wir, glaube ich, irgendwie häufiger so in pädagogischer Praxis. Als Mensch, der möglicherweise schon die ein oder andere Beziehung hinter sich hatte, weiß, dass nicht immer alles irgendwie ewig wirkt und gleichzeitig, wenn man die rosarote Brille auf hat, man irgendwie an ein Ende einer Beziehung nicht denken möchte. Ja, da kommt so eine Schwierigkeit einher dann, ne?
Richtig. Wir können vielleicht auch mal in dem Bereich auch mal auf dieses Phänomen des Groomings gehen, weil da ist man ja auch schnell konfrontiert mit einer Person, die wahrscheinlich auch manipulativ vorgeht, wenn es ein Täter sein sollte, der lebensälter ist und versucht, in Kontakt mit Kindern zu treten. Der hat ja oft auch das Ziel, pornografisches Bildmaterial zu erlangen, also das Kind aufzufordern, schick mir was, mach ein Foto, schalt die Webcam ein. Oder aber er befriedigt sich schon an dem Gespräch mit einem Kind in einer sexuellen Weise. Also auch da ist immer die Gefahr, dass Bildmaterial hergestellt wird, weil das Kind vielleicht denkt, okay, der ist auch 15, der hat ein Fake-Profil angelegt, gibt sich auch als gleichaltrig aus. Also sensibel damit umgehen, keine Daten preisgeben, keine Bilder verschicken, schauen, dass man da halt nicht in diese Situation gerät, die versuchen teilweise auch Vertrauen aufzubauen, ne? Weil die wissen, die Kinder sind in einer Erprobungsphase, sind neugierig, ne? Brauchen vielleicht gerade eine Bezugsperson. Also vorsichtig sein, auch da, wenn es um sexuelle Dinge geht, das ist mittlerweile strafbar, die Vorbereitungshandlung des sexuellen Missbrauchs, also nicht gar nicht mal nur, wenn schon was passiert ist, also Inhalte schon geladen wurden, sondern schon die Handlung des Täters zu sagen, ich versuche jetzt, ich habe das Ziel, ich will dieses Kind treffen, ich will pornografisches Material, ich will in eine sexuelle Interaktion gehen. Da passiert ganz viel und wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld heftig groß ist, weil die Kinder sich natürlich aus Scham oder Angst, na ja, dann verbieten meine Eltern mir das Internet, gar nicht melden. Und ich glaube, das Spektrum, die Fallzahlen sind da steigend, das Phänomen gibt es. Da gibt es natürlich nicht nur den erwachsenen Täter, sondern auch den jugendlichen Täter, ne? Da sind wir wieder beim Bildtausch. Also wirklich vorsichtig sich im Internet bewegen und sensibel mit der Thematik umgehen und aufklären.
Was mir da so ein bisschen Sorge macht, ist, dass eben dieses Internet-Eintrittsalter wieder etwas runtergegangen ist. Ne? Während wir früher vielleicht mit dem Wechsel in die weiterführende Schule das Handy bekamen, höre ich also auch heute, dass wir also nicht nur in der dritten, vierten Klasse mit der Ausstattung angekommen sind sogar, sondern schon in der ersten, zweiten. Ne? Und wer sich dort sorglos im Internet bewegt, der könnte möglicherweise auf diese Art Täter halt treffen, ne? Ganz unbedarft und auch die Risiken eben nicht abschätzen kann.
Ja, beim Cyberkriminologen, dem ich auf Instagram folge, da habe ich einen fantastischen Hinweis nochmal gesehen, weil man stellt sich ja immer vor, dass das Internet dann so mit dunklen Darknet-Ecken irgendwie versehen ist, wo dann diese unschönen Dinge im Internet passieren und gleichzeitig sagte er nochmal, ja Moment mal, da treiben sich ja keine Kinder rum. Und dass so Cyber-Grooming-Geschichten beispielsweise dann im Bibi und Tina-Forum passieren. Und es irgendwie, keine Ahnung, den Bibi und Tina Online-Fanclub gibt, wo irgendwie miteinander geschrieben wird, wo sich dann möglicherweise Täter wiederfinden, die dann nicht irgendwie gemeiner Klaus, Mann mit dem schwarzen Umhang Nickname haben, sondern irgendwie das Nickname Pferdeliebhaber 2019 oder sowas. Also 19 vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also die sind dann quasi nicht in den Ecken, wo keiner hingeht, sondern da im Clear Web zu finden, wo ja sich dann auch Kinder und Jugendliche dann aufhalten, ne?
Genau, also die suchen ja gezielt die Kinder und wo finde ich die Kinder? Ich finde die Kinder in Online-Games, ich finde die Kinder auf verschiedenen Plattformen, TikTok, knuddels.de und gerade da sucht der Täter dann natürlich gezielt nach Kindern und er findet sie leider auch.
Knuddels.de gibt's noch?
Keine Ahnung, ich glaube ja.
Sollte stellvertretend für alle Plattformen stehen. Genau, die suchen gezielt die Plattform auf, wo sie Kinder vermuten und da ist sicherlich auch ein guter Tipp, dass man nicht auf Anhieb sieht, ja, ist mein Gegenüber ein Kind, ja? Mhm. Also die Sticker, die ich nutze, mein Nickname, den ich nutze, ja, wenn ich da so einen Namen mit meinem Geburtsdatum nehme, was also schon auf ein Kind hindeutet, da haben die dann ein einfaches Spiel, auch diese ausfindig zu machen.
Mhm.
Und diese eben zu kontaktieren, ne? Das ist die große Gefahr.
Ja, jetzt arbeitet ihr beiden in der Prävention. Was ratet ihr jetzt mal Butter bei die Fische? Was sollen wir machen dagegen?
Aufklären. Also wichtig ist, dass gerade die Eltern mit den Kindern sprechen und auch, ich sag mal, Lehrende mit den Kindern sprechen. Wir sprechen oder versuchen, mit Kindern in Kontakt zu kommen, um aufzuklären. Hallo, wie bewege ich mich im Internet? Weil die sind heute alle im Netz. Worauf muss ich achten, wenn mich jemand anschreibt, die Dinge auf sexualbezogene Sachen gelenkt werden, mir ein völlig Fremder mitteilt, mach mal die Webcam an, die wechseln schnell natürlich auf WhatsApp oder in andere Kommunikationskanäle, die wollen ja alleine sein mit dem Kind. Also ich muss das Kind eigentlich aufklären und sensibel machen, wie verhalte ich mich, wenn das passiert. Ich spreche mit einer Person meines Vertrauens, ich weiß, ich kann mich anvertrauen, da ist etwas komisch und ich melde mich dann auch. Danach kann man natürlich unverzüglich mit der Polizei in Kontakt treten, wenn da tatsächlich Inhalte sind, die jetzt schon sehr ins Strafrechtliche gehen würden und dann weiterführende Maßnahmen ergreifen. Wir blocken oder wir melden. Ne?
Mhm. Ja. Ich glaube, ganz entscheidend ist auch, dass man sich um das Internetgebaren des Kindes oder auch noch des Jugendlichen kümmert.
Mhm.
Ja, wir hören sehr viel, dass also Kinder zum Beispiel ein Handy in die Hand gedrückt bekommen und dann gar nicht mehr nachgeschaut wird. Also ne, sich zu informieren, wo bist du unterwegs, was machst du? Und ich glaube, ich habe die Tage einen Spruch gelesen, denn da ist, glaube ich, wirklich was dran. Je jünger Kinder im Internet sind, desto höher muss ich wahrscheinlich einen technischen Schutz einsetzen.
Mhm.
Denn da bekomme ich nochmal einen Hinweis, oh, mein Kind hat das runtergeladen oder hat das gerade geschrieben. Also je jünger die Kinder sind, desto ja, sicherer muss ich es vielleicht technisch auch machen.
Mhm. Das ist dann ja auch irgendwie nochmal ein hoher, ja, ein wichtiges Aufgabenfeld, würde ich fast sagen, also für die Gesellschaft an sich, für das Aufklären, für jegliche Form von Erziehungshandlung und natürlich auch irgendwie unterstützende Erziehungshandlung. Ne? Also ich würde fast denken, jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin, die irgendwie in Familien mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, sollte zumindest diese Folge jetzt gehört haben. Aber noch besser ja dann auch irgendwie eine Idee davon haben, was ist guter Schutz, wie kann gute Schutzsoftware aussehen und die natürlich immer wieder zu aktualisieren und abzudaten. Ne? Also keine Ahnung, ich habe mit vielen Jugendlichen zu tun, die mir sagen, ja, nö, Family Link habe ich irgendwie auch stellen können. So. Und da wird's ja, es ist ja so ein bisschen wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, habe ich manchmal das Gefühl, dass quasi eine Software installiert wird und dann, keine Ahnung, dauert's irgendwie 2, 3, 4, 5, 6, 8 Wochen und man findet irgendwie im Internet schon Wege, diese wieder auszuschalten.
Deswegen ist ja auch ganz wichtig, eine Vertrauensbasis zu Hause. Ne? Also, dass man wirklich weiß, okay, wenn hier was ist, dann gehe ich zu den Eltern oder zu einer erwachsenen Vertrauensperson und bespreche das.
Mhm.
Ja, also Aufklärung, ganz, ganz wichtig. Meistens sind die Kinder, Jugendlichen ja versierter in der Technik als ihre Eltern. Ja, also heißt für Eltern, ich muss mich auch ein bisschen schlau machen.
Ja,
ja, macht euch fit fürs Internet.
Ja.
Erstmal zu wissen, was kann da passieren, wo sind die Gefahren? Ja, um dann zu gucken, wie machen wir es gemeinsam? Und es gibt sicherlich unterschiedliche Kinder, Die einen, das spüre ich auch immer wieder, sind schon aufgeklärt, die haben ein gewisses Bewusstsein schon für die Gefahren. Mhm. Und andere, da gehen die Augen auf, die haben überhaupt keine Ahnung, wo sie unterwegs sind. Und da muss man auch immer individuell gucken, wo ist mein Kind, wie weit ist es? Und vielleicht, um nochmal auf das heutige Thema zu kommen, auf die Ausgangslage, wie schwierig ist das als Eltern mit einem Kind, mit einem Jugendlichen darüber zu sprechen? Mhm. Das ist ja auch erstmal eine Herausforderung, da einen Zugang zu finden. Ja. Weil, ich kenne es auch, die schotten sich ab und suchen sich ihre Quellen im Netz.
Ja.
Und da ist es auch die Frage, inwiefern kann ich überhaupt auf mein Kind einwirken und auf die Gefahren aufmerksam machen.
Und ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt. Ich weiß, vor ein paar Jahren, als ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema Pornografie und Pornografiesucht speziell auseinandergesetzt habe, habe ich so die Zahl des Erstkontakts mit Pornografie, war das noch so das 11. Lebensjahr roundabout. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile irgendwie nach oben oder unten hin verändert hat. Gleichzeitig, ja, kann ich mir auch vorstellen, ne? Wer sollte mit einem 11-Jährigen über Pornografie sprechen und vielleicht auch noch die Unterschiede von einfacher und harter Pornografie und dann möglicherweise auch noch jegliche Pornografie, die dann vollkommen verboten ist. Also das sind ja aus Erwachsenen, aus Elternperspektive ja nicht die Themen, die man im Kinderzimmer erwartet und irgendwie ins Kinderzimmer mit reinbringen möchte, ne?
Schwierig.
Ja. Muss man sehen. Mhm. Umso mehr, ne? Vielleicht auch wichtig, dass diese Themen dann auch außerhalb besprochen werden. Dass diese Themen dann auch an den primären Bildungsorten eine Rolle spielen und dort gefördert werden. Ne? Also ich denke da gerade an Schule, an Grundschule, weiterführende Schulen, dass quasi an den Stellen Prävention gelebt wird, Prävention durchgeführt wird und irgendwie Aufklärung auch passieren kann. Dass da, wo möglicherweise ja die Kids sich aufhalten, das nicht mit ihren Eltern besprechen müssen.
Richtig. Also Prävention ist wichtig und ich glaube, es gibt viele, die schon viel Gutes machen. Und wir sollten alle an einem Strang ziehen und gucken, dass wir unsere Kinder schützen und immer wieder darauf hinweisen, man kann halt im Netz auf Personen treffen, die man eigentlich da nicht treffen sollte. Man sollte keine Bilder ins Netz stellen, einmal im Netz, immer im Netz. Man sollte seine Privatsphäre schützen und seine Kinder auch an die Hand nehmen, um denen zu erklären, okay, wie mache ich das? Ne? Gib nicht zu viel Daten von dir preis und denk daran, ich treffe da nicht immer den, von dem ich ausgehe, dass der es sein könnte. Also es treibt sich im Netz nun mal halt auch leider ein Täter rum oder die Täter.
Hm. Ich habe noch auf meinem Zettel habe ich noch ein Schlagwort stehen, da haben wir noch so gar nicht hingeguckt. Nein, ich habe mehrere Schlagworte, wo wir noch nicht hingeguckt haben. Aber eins, was mich tatsächlich irgendwie brennend interessiert, ne? Also zumindest, also spätestens seit 2023 sprechen wir ja immer verstärkter über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, über den Einsatz von KI und AI. Und wie ist es eigentlich mit künstlich erstellten Bildern? Wie ist es mit künstlich erstellter Pornografie? Spielt das da auch nochmal eine Rolle? Was ist, wenn es irgendwie Missbrauchsdarstellungen gibt, aber kein Akt des Missbrauchens stattgefunden hat? Spielt es genauso eine Rolle? Worüber reden wir da? Also wie sieht die Rechtslage im Moment aus? Könnt ihr da was zu sagen?
Ja, es gibt eine Grauzone, aber wenn dieses Bildmaterial, auch wenn es ein Comic, ein Manga oder dann praktisch hergestelltes Material ist und das dann ein wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, also ich sage mal zum Beispiel, ich habe da kinderpornografisches Material, dann darf dieses Material halt nicht verbreitet werden. Mhm. Also es kann fiktiv sein, ne? Beim Besitz gibt es unterschiedliche Entscheidungen, aber der Besitz kann, wie gesagt, auch zu weiterführenden Maßnahmen führen. Ne? Mhm. Also es muss nicht ein realistisches Geschehen sein, sondern es reicht auch das wirklichkeitsnahe Geschehen. Und auch dieses Bildmaterial wäre dann ein pornografischer Inhalt. Und wenn der Kinderpornografie zeigt, dann ist es halt ein Inhalt, den man nicht haben darf. Weil das ist harte Pornografie.
Ja, okay.
Aber vielleicht nochmal ganz schnell zu den Bildern, weil wo wir gerade bei KI sind. Ich glaube auch, dieses Klick-Klick, wir machen Fotos, jeder schickt was weg, das birgt natürlich auch immer die Gefahr, dieses einmal im Netz, immer im Netz. Die Bilder können verändert werden. Mhm. Also ich kann ja auch das Gesicht eines Kindes auf einer Darstellung wiederfinden, wo das Kind gar nichts mit zu tun hatte. Aber ich habe meine Bilder eingestellt und plötzlich entdecke ich eine Fotografie, die mein Kind in einer Lage zeigt, in der ich das nicht sehen möchte. Und jemand hat dieses Bild einfach generiert. Ne? Ja. Und deswegen sagen wir, keine Bilder ins Netz. Ne? Ja. Seid vorsichtig mit euren Daten und gebt die Fotos einfach nicht raus.
Mhm. Ja, klar, also das kommt mir ja jetzt gerade erst so, die ganze Deepfake-Debatte, ne? Also wir kennen das irgendwie von Politikern, die Videos von sich im Internet finden, wo sie Meinungen oder Aussagen tätigen, die sie so ja gar nie getätigt haben, weil einfach genug Bild- und Videomaterial von Menschen im Internet zur Verfügung steht und man ihnen dann quasi mittels KI Worte in den Mund legen kann und quasi sie das sagen lassen kann in einem Video. Das geht natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen, das geht natürlich auch mit den ganz normalen pornografischen Inhalten, die wir so im Internet finden, ne? Mhm. Was soll man denn jetzt Eltern raten? Die Kinder wegsperren, bis sie volljährig sind und bloß nicht ins Internet lassen?
Aufklärung betreiben. Mein Kollege hat es ja gerade schon gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass wir drüber reden. Ja. Und wir müssen einfach mit den Kindern reden und wir müssen mit den Jugendlichen reden. Wir müssen sensibilisieren für das Thema und Aufklärungsarbeit betreiben, ne? Um unsere Kinder letztendlich zu schützen.
Bei Eltern und Internetnutzern. Das ist wichtig. Ich wollte dann noch einmal sagen, wir haben ja noch ein Thema, das ist das Sextortion zum Beispiel. Mhm. Das ist ja dann, wenn Internetnutzer, aber das betrifft natürlich auch nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch höhere Altersklassen. Aber ich sehe eben, dass auch Jugendliche zum Beispiel darauf hereinfallen. Nämlich, wenn sie praktisch über Insta oder TikTok von einer fremden Person dazu ermuntert worden, sage ich mal, ermuntert werden, um eben sich vor der Kamera auszuziehen und anschließend erpresst werden. Hm. Also das ist auch noch so eine Sache, die mir häufiger auffällt, dass eben gerade, wie gesagt, auch jüngere Personen da reinfallen und dann anschließend erpresst werden. Dass diese Bilder praktisch dann im Freundeskreis auf der, ja, bei den Bekannten eingestellt werden. Und das, denke ich mal, damit umzugehen, ist dann auch sehr, sehr schwer. Also okay. Da auch nochmal der Hinweis, dass es sowas gibt und dass man möglichst nicht darauf hereinfällt.
Mhm. Das heißt, dass das dann irgendwie so eine Form von Spirale ist. Ich werde ermuntert, ein freizügiges Bild von mir jemandem zu schicken. Dieses nutzt diese Person dann, um weitere Bilder zu bekommen. Und mit jedem weiteren Bild kann dann quasi wächst der Schatz des Erpresserischen.
Ja, also man kann sagen, die Aufnahmen, die dann gemacht wird, teilweise sind es ja Videos, ne, ja, die dann mitgezeichnet werden, die aufgezeichnet werden und dann für diese Erpressung genutzt werden. Ne. Und gerade, glaube ich, wenn mich das als jüngere Person betrifft und ich eigentlich gar nicht weiß, was ich so machen kann oder will, ist das sehr, sehr bitter, wenn man darauf reinfällt. Das sind eben auch immer zu sagen, ich weiß nicht, wer hinter der Person im Netz steckt. Sobald ich dir nicht genau zuordnen kann, ja, wenn ich nicht weiß, die Handynummer, dieser Internet-Account gehört zu der und der Person, sollte man immer vorsichtig sein und gerade mit solchen Sachen vor der Kamera.
Vielleicht ergänzend dazu, da haben wir auch wieder dieses Manipulative, dass der Täter dann ein Profil erstellt, was ihn gar nicht darstellt. Ne? Also die attraktive 16-Jährige, die den attraktiven 15-Jährigen anschreibt, aber die 16-Jährige ist es gar nicht. Ne? Mhm. Und die ihn dann auffordert, ne? Lass mal die Hose runter und zeig mir mal. Ne? Und das geht dann so weit, wie mein Kollege gerade schon erwähnt hat. Also die Person wird manipuliert. Es werden falsche Tatsachen vorgespielt und letztendlich wird Bildmaterial angefertigt, was ihn dann zeigt und letztendlich wird er nachher dann erpresst oder genötigt, weiteres Bildmaterial zu erstellen. Ja. Die Gefahren des Missbrauchs sind da immens.
Ja. Und jetzt reden wir über so fiktive Fälle oder sind das jetzt tatsächlich irgendwie Fälle, mit denen ihr dann tatsächlich auch zu tun hattet?
Also die Fälle gibt es. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber die häufen sich an. Also die Fallzahlen nehmen ja generell zu. Und das sind Fälle, die auch, das ist ein Phänomen und das gibt es einfach. Wir sprechen dann auch von Erpressung, ne? Oder pornografischem Material, was dann in Umlauf gerät. Da ist die Dunkelziffer wahrscheinlich auch heftig, weil da auch, glaube ich, man einfach sagen kann, der Jugendliche traut sich auch nicht unbedingt, Mama zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, ne? Ich habe da gerade ein Video gemacht und jetzt wird gedroht, das geht in Klassenchat. Da stimmt was nicht, ich überweise jetzt lieber 100 Euro. Ne? Ja. Aber wir fordern halt auf, wenn sie Kenntnis bekommen, ne, oder Eltern Kenntnis bekommen oder Lehrende Kenntnis bekommen, immer an die Polizei wenden, weil die Täter machen das gezielt und die machen das teilweise auch im großen Stil, um halt damit Geld zu verdienen.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich irgendwie Opfer werde, wenn mir irgendwas passiert, ja, mir sofort irgendwie Hilfe suchen, das nicht versuchen zu verschweigen, nicht versuchen, mich irgendwie daraus zu wieseln. Ich weiß gar nicht, ob wieseln das richtige Wort dafür wäre. Aber mir auf jeden Fall Hilfe suchen, ne? Mich an Beratungsstellen wenden, mich an Opferschutzstellen wenden, mich an die Polizei wenden. Irgendwie einen Tipp, den ich auch mal gelesen habe, so der Tipp an Eltern, Probleme im Internet nicht mit Internetverbot zu sanktionieren, weil dann möglicherweise die Probleme im Internet nicht mehr angesprochen werden. Also wenn ich irgendwie mir etwas Blödes im Internet passiert oder ich auf einen Täter reinfalle, das ist ja noch nicht mal etwas Blödes, was mir passiert, sondern das ist dann quasi, dann bin ich auf jemanden reingefallen, der mir absichtlich schaden wollte. Das bin ich ja Opfer geworden. Das ist ja nichts, was quasi manchmal ein eigener Fehler ist. So, ne? Und gleichzeitig dieses Verhalten dann damit zu schädigen oder damit zu bestrafen, dass man dann Internetverbot hat, was vielleicht dazu führt, dass man dann nicht mehr über Probleme im Internet spricht. Ne? Dirk, ich habe gesehen, du wolltest noch was sagen.
Ich musste da nur zustimmen, weil den Spruch habe ich nämlich die Tage auch gehört von einem Kind. Wenn man dann fragt, hast du das deinen Eltern gesagt? Nö, dann nehmen sie mir das Handy weg. Ja. Ja, also das ist dann wirklich so eine Einstellung nach dem Motto, da darf nichts drankommen. Ansonsten wird mir das weggenommen. Und deswegen ganz wichtig, die vertrauensvolle Verbindung zu den Eltern, ne, dass ich bei solchen Problemen dann auch mich an sie wende. Ja, und dieses im Raume stehende Verbot wirkt sich da eher negativ dann aus.
Mann. Was können wir noch tun? Worauf kann noch geachtet werden, um vielleicht sicher im Internet zu sein?
Zu viel. Also, was man sieht, sehr viele Jugendliche sind halt sehr unbedarft im Netz unterwegs. Also wirklich zu wissen, wo bin ich da unterwegs, was kann mir da passieren, von den Gefahren auch mal zu wissen, ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und wir merken, wenn wir mal mit den Schülern auch im Gespräch sind, da ist ganz viel Informationsbedarf. Ja, und die nehmen das auch gerne auf. Mhm. Also in solchen Situationen, das ist wirklich dann gut, wenn man mal direkt an die Schüler herantreten kann. Und die sind immer wissbegierig, haben ganz viele Fragen. Und da merkt man, dass eben in der Aufklärung noch einiges getan werden kann.
Perfekt. Ja, perfekt. Und was soll ich sagen? Ich glaube, ne, wir werden unter diese Episodenbeschreibung pinnen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was an Informationsmaterial. Wir haben ja zusammengearbeitet, das fand ich irgendwie ganz fantastisch, auch noch mal zu dem Thema, wie kann Sexting vielleicht auch safe funktionieren? Was sind irgendwie Aspekte, worauf man achten kann? Die Jugendsuchtberatung wird da quasi auch ein bisschen was zu posten. Wir werden was posten. Ihr findet alles, wenn ihr danach sucht. Und ansonsten, Nicole, Dirk, vielen, 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 vielen lieben Dank für dieses ja doch nicht ganz unkontroverse Thema. Ich danke euch irgendwie für eure Zeit und für euer Wissen und für die vielen, vielen freien, offenen Worte. Und ich glaube, wir sind möglicherweise jetzt ein bisschen näher dran, gemeinsam für ein sicheres Internet zu kämpfen und zu arbeiten und die Welt zu einem schöneren, sicheren Ort zu machen. Danke euch!
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass wir hier sein durften.
Ciao!